Missing Link Original.
Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer. Ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern.
Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich mit Ihnen über die Lage Europas sprechen. Über einen Kontinent, in dem detailliert geregelt wird, wie man ein Zugticket europaweit durchgängig buchen kann und welche Ansprüche bei Zugverspätungen bestehen, was ich ja nicht schlecht finde, der aber gleichzeitig zunehmend Schwierigkeiten hat, überzeugende und nachhaltige Lösungen zu finden, wenn es um wirklich grundlegende Fragen wie die allgemeine Sicherheit oder die eigene Bedeutung in der Weltpolitik, den Schutz der Bevölkerung oder die Zuwanderung und Integration oder die Versorgungssicherheit oder die Sicherheit der Wirtschaft oder der Ressourcensicherung, wenn es um diese Dinge geht. Ein kleiner Einstieg ins Thema. Ein Morgen im Europa von heute. Ein kinderloses Paar, vereint in einer Lebensgemeinschaft, sitzt beim morgendlichen Kaffee, scrollt sich am Handy durch die Breaking News und reflektiert die Push-Nachrichten diverser Plattformen. Was Sie dabei erfassen können, sieht in etwa so aus. Europa ein Kontinent im Dauerstress. Deutsche Bahn meldet Cyberangriff auf eigene Systeme. In Italien beschädigt ein Sabotageakt einen Strommasten, der die transalpine Ölleitung schädigt. In Berlin sorgt ein Brandanschlag auf kritische Infrastruktur für massive Stromausfälle. Über europäischen Kasernen, Häfen und Industrieanlagen werden immer häufiger unbekannte Drohnen gesichtet. Sicherheitsbehörden sprechen offen über mögliche Spionage- und Sabotagevorbereitungen. In Städten kommt es erneut zu Messerattacken. In Mannheim wird ein Polizist bei einem islamistischen Angriff getötet. Immer neue Gewalt- und Vergewaltigungsfälle mit Tätern aus dem Migrationsmilieu lösen Debatten über Integration, Kontrollverlust und Staatsversagen aus. In Hamburg verhaftet die Polizei einen syrischen Jugendlichen, der laut Ermittlern einen Anschlag auf Ungläubige mit Molotow-Cocktails, Explosionen und Messern geplant haben soll. In Österreich wird ein Junger verurteilt, weil ihm Terroraktionen unterstellt werden. Gleichzeitig erklären Behörden bei immer mehr Tätern, man habe es mit psychischen Ausnahmezuständen oder Einzeltätern zu tun, während das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sichtbar sinkt. Zuwanderer demonstrieren offen für einen Staatsumsturz und Behörden müssen Organisationen verbieten, denen Angriffe auf die verfassungsmäßige Ordnung vorgeworfen werden. Als Ungläubige bezeichnete Mitschüler und Mitschülerinnen werden von gleichaltrigen anderen Glaubens in der Schule gemobbt. Industriebetriebe kündigen tausende Entlassungen an, aber die Boni fürs Management sind gestiegen und die Ausschüttung für die Aktionäre ist zufriedenstellend. Soziale Marktwirtschaft findet kaum mehr statt. Gewinnmaximierung und Spekulation vergrößert die Kluft zwischen Arm und Reich. Lebensmittel und Wohnen wird kaum mehr leistbar. Regierungen diskutieren Einsparungen bei Pensionen und Sozialleistungen für jene Leute, die das System bisher getragen haben. Energiepreise steigen erneut wegen der Unsicherheit rund um die Straße von Hormuz, aber auch in Ermangelung eigener Investitionen in die Erschließung und Sicherung von Ressourcen. Die USA kritisieren ihre NATO-Partner offen und stellen ihre Sicherheitsgarantien in Frage. Pazifistische Demonstrationen verlangen ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine, obwohl gleichzeitig neue Milliarden für die jahrzehntelang unverantwortlich vernachlässigten Verteidigungsausgaben notwendig werden. In sozialen Medien verbreiten sich Gerüchte, Deepfakes und Desinformation schneller als offizielle Informationen. Sogenannte Experten widersprechen einander im Stundentakt. 27 EU-Staaten verfolgen 27 nationale Ziele und immer mehr Bürger erleben einen Kontinent, der gleichzeitig modern und hochentwickelt, aber zunehmend nervös und schwach wirkt. Also was sehen wir hier? Keinen Krieg, keine Mobilmachung, keine Bomben und Raketen, keine Katastrophe, aber überall Reibung. Das Problem hierbei ist nicht eines dieser Ereignisse allein, sondern die Summe der Entwicklungen. Noch gehört Europa wirtschaftlich und technologisch zu den stärksten Regionen der Welt. Aber gleichzeitig wachsen gesellschaftliche Spannungen, das Misstrauen gegenüber Institutionen und der Eindruck, dass der Kontinent immer schwerer in der Lage ist, seine eigenen Probleme entschlossen und einheitlich zu lösen. Europa wirkt vielerorts nicht mehr wie ein Kontinent im Aufstieg, sondern wie ein hochentwickeltes System im permanenten Stabilisierungsmodus oder sogar mittelfristig gar im Abstieg. Aber warum ist das so? Warum verliert Europa strategisch zunehmend an Gewicht? Damit ist natürlich ausdrücklich nicht gemeint, dass Europa kulturell, wissenschaftlich oder wirtschaftlich bedeutungslos geworden wäre. Ganz im Gegenteil, Europa verfügt weiterhin über hervorragende Universitäten, leistungsfähige Unternehmen, moderne Infrastruktur und enorme wirtschaftliche und historische Substanz. Die eigentliche Veränderung zeigt sich jedoch auf geopolitischer, industrieller, militärischer und zunehmend auch gesellschaftlicher Ebene. Moderne Macht misst sich längst nicht mehr nur daran, wie reich ein Staat ist oder welche Werte er vertritt. Entscheidend ist vielmehr, wie belastbar ein System unter Druck bleibt. Wie schnell kann das System auf Krisen reagieren? Wie widerstandsfähig kann es funktionieren? Wie widerstandsfähig funktionieren Energieversorgung, Industrie, Sicherheitsstrukturen und gesellschaftlicher Zusammenhalt, wenn Stabilität nicht mehr selbstverständlich ist? Und genau hier entstehen zunehmend Zweifel an Europa. Ein strategisch starkes System erkennt man nämlich nicht daran, dass im Normalbetrieb alles funktioniert. Seine wahre Stärke zeigt sich erst unter Druck, wenn mehrere Krisen gleichzeitig auftreten. Ein belastbares System muss wirtschaftlichen Krisen aushalten können, ohne dauerhaft an Substanz zu verlieren. Es muss Energie sichern, Industrie erhalten, Lieferketten stabilisieren, kritische Infrastruktur schützen und gesellschaftliche Spannungen absorbieren können, ohne innerlich zu zerbrechen. Europa wurde in den vergangenen Jahrzehnten allerdings vor allem für Stabilität im Normalbetrieb optimiert. Maximale Effizienz, offene Märkte, Just-in-Time-Produktion, hohe Spezialisierung und internationale Abhängigkeiten. Solange das Umfeld stabil bleibt, funktioniert dieses Modell hervorragend. Unter dauerhaftem Druck wird diese Optimierung jedoch zur Schwäche. Systeme mit maximaler Effizienz verfügen oft über geringe Reserven, weniger Redundanz und eine begrenzte strategische Tiefe. Das zeigt sich inzwischen sehr deutlich. Während viele Europäer noch immer zwischen Frieden und Krieg unterscheiden, sprechen Sicherheitsdienste mittlerweile offen von einem dauerhaften Konfliktraum unterhalb der klassischen Kriegsschwelle. Gerade im April und Mai 2026 häuften sich hybride Angriffe und Einflussoperationen in Europa auffällig stark. Besonders alarmierend war die massive Ausweitung russischer GPS-Spoofing-Kapazitäten im Raum Kaliningrad. GPS-Spoofing ist eine Technik, bei der ein Angreifer gefälschte Satellitensignale aussendet, um GPS-Empfängern einen falschen Standort oder eine falsche Uhrzeit vorzugaukeln. Das kann zu gefährlichen Fehlleitungen von Flugzeugen oder Schiffen, aber auch Raketen und Drohnen führen. Litauen meldete Ende Mai, dass die Zahl entsprechender Anlagen von 3 auf 36 erhöht worden sei. Betroffen waren nicht nur militärische Systeme, sondern auch zivile Flugnavigation, Schifffahrt, Mobilfunk und Verkehrsinfrastruktur im Baltikum, in Polen und teilweise darüber hinaus. Damit wird sichtbar, dass hybride Kriegsführung längst nicht mehr nur Computer betrifft, sondern direkt in die physische Funktionsfähigkeit moderner Gesellschaften eingreift. Parallel dazu warnten europäische Nachrichtendienste ungewöhnlich offen vor einer Eskalation russischer Cybersabotage- und Einflussoperationen. Der britische Geheimdienst für Cybersicherheit, Kryptoanalysen und die Überwachung von digitaler Kommunikation erklärte Ende Mai ausdrücklich, Russland greife gezielt demokratische Systeme, kritische Infrastruktur und gesellschaftliches Vertrauen an. Genannt wurden Cyberangriffe, Desinformation, Manipulationskampagnen sowie Angriffe auf Lieferketten und Kommunikationssysteme. Dazu kommen Berichte über gezielte Destabilisierungsoperationen innerhalb Europas. Mutmaßlich kremlnahe Netzwerke sollen gesellschaftliche Spannungen bewusst verschärfen, etwa durch Provokationen gegen religiöse Gruppen oder Desinformationskampagnen. Stellen Sie sich vor, der Schweinskopf vor einer Moschee ist zum Zweck des Aufheizens der Stimmung dort angebracht, aber nicht von den üblichen Verdächtigen, sondern als False-Flag-Operation, also unter falscher Flagge, wie das so schön heißt. Ziel solcher Operationen ist oft nicht die unmittelbare militärische Wirkung, sondern die Zersetzung gesellschaftlichen Vertrauens und die Vertiefung innerer Konflikte. Gleichzeitig warnte der deutsche Verfassungsschutz ausdrücklich vor wachsender Spionage und Sabotage gegen europäische Industrie, Technologie und Verteidigungsstrukturen. Dabei geht es längst nicht nur mehr um klassische Agententätigkeit, sondern um systematische Ausforschung von Lieferketten, Infrastruktur und militärisch relevanten Produktionskapazitäten. Wie real diese Gefahr inzwischen eingeschätzt wird, zeigt auch ein Fall in Deutschland Ende April 26. Dort wurde ein mutmaßlicher Russland-Spion festgenommen, der laut Ermittlungen NATO-Transporte beobachtet, militärische Bewegungen dokumentiert und potenzielle Sabotageziele ausgespäht haben soll. Und in Österreich ging der brisante Spionageprozess gegen einen ehemaligen BVD-Beamten zu Ende. Das Wiener Landesgericht verurteilte ihn im Mai 26 wegen Spionage, Amtsmissbrauchs und Bestechlichkeit zu 4 Jahren und 1 Monat Haft nicht rechtskräftig. Laut Anklage soll der Mann sensible Daten abgefragt und Informationen im Umfeld russischer Nachrichtendienste beschafft haben. Im Zentrum stand dabei die mutmaßliche Verbindung zum ehemaligen Wirecard-Manager Masalek, der als Schlüsselfigur russische Einfluss- und Spionagenetzwerke in Europa gilt. Der Fall zeigt, wie tief hybride Einflussoperationen mittlerweile selbst in europäischen Sicherheitsstrukturen hineinreichen können. Schauen wir daher auch auf die innere Stabilität Europas. Strategische Stärke entsteht nicht nur durch Raketen, Geld oder Technologie. Sie hängt auch davon ab, wie widerstandsfähig eine Gesellschaft im Inneren bleibt. In vielen europäischen Staaten zeigen sich seit Jahren zunehmende Spannungen. Ungelöste Integrationsprobleme, Parallelgesellschaften, politische Polarisierung, Identitätskonflikte und ein wachsender Vertrauensverlust gegenüber Institutionen. Gleichzeitig beschleunigen soziale Medien Radikalisierung, Desinformation und emotionale Überhitzung. Migration allein destabilisiert keinen Kontinent, aber es wird dort problematisch, wo Integration dauerhaft nicht gelingt, Probleme verdrängt oder bagatellisiert werden und Teile der Bevölkerung den Eindruck gewinnen, dass der Staat Kontrolle und Orientierung verliert. Der Verlust von Stabilität geschieht meist schrittweise durch dauerhaft steigende innere Reibung. Parallel dazu gerät auch das wirtschaftliche Fundament unter Druck. Hohe Sozialausgaben, demografische Entwicklungen, komplexe Fördersysteme, bürokratische Fehlanreize binden enorme Ressourcen. Gleichzeitig erleben viele Bürger, dass trotz milliardenschwerer Förderungen Arbeitsplätze verschwinden, Produktionen verlagert werden und ganze Branchen zunehmend von staatlicher Unterstützung abhängig werden. Dazu kommt der wachsende Eindruck von Ungleichgewicht. Gewinne werden privatisiert, während Verluste und Risiken zunehmend von der Allgemeinheit getragen werden. Aber es gilt zu berücksichtigen, dass je mehr Ressourcen ein System für Stabilisierung und Verwaltung aufwenden muss, desto geringer wird seine strategische Beweglichkeit. Besonders kritisch ist auch die industrielle Basis Europas geworden. Moderne Macht entsteht nicht allein aus Finanzmärkten oder digitalen Plattformen. Sie entsteht dort, wo Energie verfügbar ist, wo produziert werden kann und wo strategische Lieferketten auch unter Druck funktionsfähig bleiben. Gerade hier zeigen sich in Europa strukturelle Verwundbarkeiten, um das vorsichtig zu formulieren. Hohe Energiepreise belasten Industrie und Bevölkerung. Nach dem Wegfall billiger russischer Energieträger entstanden neue Abhängigkeiten von LNG, also Flüssiggasimporten und globalen Transportwegen. Gleichzeitig bleibt Europa bei zahlreichen Rohstoffen und Vorprodukten stark von China und anderen außereuropäischen Märkten abhängig. Das betrifft Schlüsselbereiche moderner Industrie wie Elektronik, Batterietechnik, Mikroprozessoren, Telekommunikation oder Rüstungsproduktion. Während die USA und China strategisch denken, Rohstoffzugänge sichern, Häfen kontrollieren und Lieferketten absichern, denkt Europa oft regulatorisch und normativ. Viele europäische Systeme wurden auf maximale Effizienz optimiert. Lagerhaltung wurde reduziert, Redundanzen abgebaut, Lieferketten globalisiert. Gerät das Umfeld jedoch unter Druck, entstehen plötzlich Engpässe und strategische Abhängigkeiten. Gleichzeitig wächst die Sorge vor schleichender Deindustrialisierung. Unternehmen verlagern Produktionen dorthin, wo Energie günstiger, Regulierung geringer und industrielle Rahmenbedingungen stabiler erscheinen. Ja, und ich möchte natürlich auch einen Blick auf das Militär werfen. Auch militärisch zeigt sich zunehmend ein Spannungsverhältnis zwischen technischer Qualität und strategischer Belastbarkeit. Europa verfügt zweifellos über moderne Waffensysteme und gut ausgebildete Streitkräfte. Gleichzeitig wird aber wieder klar, dass Friedensbetrieb und Hochintensitätskonflikt zwei völlig unterschiedliche Zustände sind. Viele europäische Staaten verfügen nur über begrenzte Munitionslager, geringe strategische Reserven und lange Produktionszeiten bei Rüstungsgütern. Hinzu kommt weiterhin eine starke Abhängigkeit von den USA, etwa bei Satellitenaufklärung, Logistik oder strategischem Lufttransport. Und dann noch ein weiterer Faktor, der gesellschaftliche Wehrwille. Jahrzehnte relativen Friedens haben viele europäische Gesellschaften tief verändert. Individualisierung, sinkende Bindung an gemeinsame Identitäten und eine geringe Bereitschaft zu persönlichem Verzicht prägen zunehmend das gesellschaftliche Klima. Viele Armeen kämpfen daher mit Rekrutierungsproblemen und sinkender gesellschaftlicher Bindung an die militärische Aufgabe. Das ist nicht harmlos, das ist gefährlich. Abschreckung entsteht nämlich nicht nur durch Waffen, sondern auch durch die Überzeugung eines potenziellen Gegners, dass eine Gesellschaft bereit ist, Belastungen auszuhalten und sich im Ernstfall tatsächlich auch zu verteidigen. Internationale Politik funktioniert dabei nicht moralisch, sondern strategisch. Staaten wie USA, Russland oder China bewerten nicht primär gute Absichten oder Erklärungen. Entscheidend sind Geschwindigkeit, Belastbarkeit und Handlungsfähigkeit unter Druck. Und genau hier entstehen zunehmend Zweifel an Europa. Langsame Entscheidungsprozesse, politische Fragmentierung, wirtschaftliche Verwundbarkeiten und eine oft stark moralisierende Kommunikation bei gleichzeitig äußerst begrenzter Fähigkeit zur Machtprojektion. All das erzeugt vielerorts den Eindruck eines Kontinents, der zwar hochentwickelt ist, aber immer größere Schwierigkeiten hat, seine Interessen geschlossen und langfristig durchzusetzen. Nun, wie könnte Europa seine strategische Stärke wieder erhöhen? Nicht durch Utopien oder Schlagworte, sondern durch nüchterne Stabilisierung. Gesellschaftlich würde das bedeuten, funktionierende Integration, Wiederherstellung von Vertrauen in Institutionen, konsequente Bekämpfung von Kriminalität und Korruption, Erhöhung des Bildungs- und Ausbildungsstandes, Anerkennung des Werts der Arbeit sowie stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wirtschaftlich bräuchte es eine strategische Industrie- und Energiepolitik, eine Reduktion kritischer Abhängigkeiten und belastbare Lieferketten. Militärisch wäre größere Reserven, höhere Produktionskapazitäten und glaubwürdige Abschreckung notwendig. Strategische Stärke entsteht letztlich nicht durch Prestigeprojekte, sondern durch belastbare Systeme, die auch unter länger anhaltendem Druck funktionsfähig bleiben. Probieren wir wie immer ein Fazit. Vielleicht liegt die Lösung weniger in immer neuen, großen Visionen und Beschlüssen, sondern zunächst in der Wiederherstellung von Stabilität und Funktionalität. Sorgen wir dafür, dass Schulen funktionieren, Infrastruktur erhalten bleibt, Energie leistbar ist und die Wirtschaft konkurrenzfähig bleibt. Denn strategische Stärke beginnt nicht erst bei Atombomben oder Flugzeugträgern. Sie beginnt dort, wo ein Staat seine grundlegenden Aufgaben zuverlässig erfüllt, seine Bevölkerung schützt und auch dann funktionsfähig bleibt, wenn es schwierig wird. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Bauer.
Missing Link.